Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker. Ich begrüße heute Robbie Hornig von Bates & Byers als Regional Director DACH und CEO von, ich kürze es kurz ab, von Osteuropa grob gesprochen. Wir reden heute über MLOps, die Themen, die Herausforderungen in diesem Bereich, auch wie Bates & Byers das lösen kann. Und wir gehen dann nochmal im Anschluss tiefer rein in LLMs, über das Hype-Thema momentan, RAGs, kann man das einsetzen, was sind die Besonderheiten im MLOps-Bereich bei dem neuen Trend-Thema. So, zunächst herzlich willkommen, Robbie. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Vielen Dank, René, für die Einladung hier in deinem Podcast. Als ich jetzt so gehört habe, was wir alles besprechen wollen, dann habe ich mir gedacht, okay, das mal schauen, wie viel wir Zeit heute hier nutzen. Das Thema MLOps, LLMOps und so weiter, da glaube ich, kann man viel drüber sprechen. Aber ich glaube, wir gehen es einfach an und ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, wenn es noch zu wenig ist, können wir noch Security mit draufnehmen und noch andere nehmen. Nein, wir gehen durch. Schauen wir mal, wie wir das Ganze schaffen. Fangen wir am besten an, verlieren wir nicht so viel Zeit am Anfang. Programm ist voll. Was sind so die Herausforderungen, die du siehst bei MLOps-Projekten, bei den Firmen, vor allem im deutschsprachigen Raum, internationalen Raum, aber halt hauptsächlich in der DACH-Region?
Ja, ich versuche das mal ein bisschen zu kondensieren, einzudampfen. Das ist natürlich jetzt generisch oder eben allgemein, aber ich glaube, das trifft es für viele AI-ML-Projekte im Bereich MLOps ganz gut auf den Punkt, dass wir sehen, man hat zwei große Herausforderungen. Einmal ist die Herausforderung, dass ein extrem hoher Druck in Bezug Innovation auf den Unternehmen lastet. Man muss man fairerweise schon sagen, wenn man jetzt mal den weltweiten Vergleich anschaut, haben wir wirklich tolle und großartige Projekte, Unternehmen hier, gerade auch im Bereich Startups in Europa. Trotzdem im Vergleich zu Investitionen, aber auch in dem, was man sieht, ist natürlich trotzdem USA unter anderem noch um einiges weiter vorn. Das heißt, man hat einen hohen Druck, diese Innovation voranzutreiben, die zu liefern. Man hat auf der anderen Seite einfach eine sehr begrenzte Ressource, und zwar eigentlich zwei verschiedene Ressourcen. Einmal das Thema Human Capital, also Mitarbeiter, in dem Fall Machine Learning Ingenieure. Das sind Menschen, die sind zum einen schwer zu finden, weil da gibt es wenige, eine lange Ausbildung. Ich muss also sicherstellen, dass ich als Unternehmen die bestmöglich einsetze. Zum einen, dass sie wirklich das tun, Modelle trainieren, schnell trainieren und dass sie eben auch dann nicht viel Zeit verwenden, um arbeiten wie irgendwie ein Reporting zu schreiben, was ich trotzdem im Bereich MLOps natürlich benötige. Ich muss immer das ganze Thema, wie kann ich das skalieren? Wie weiß ich auch, welche Daten sind in meinem Modell? Das ist also unfassbar wichtig. Also das ist der Punkt, also das Einsetzen der Mitarbeiter und zum anderen natürlich auch das Thema Ressourcen hinsichtlich von Hardware etc., also Compute, das Thema Nvidia. Wir nehmen jetzt den Podcast Ende Juli auf, die Unternehmensbewertung spricht Bände. Das ist teuer und ich muss also wirklich sicherstellen, dass ich am Ende schnell mit einer hohen Präzision wiederverwertbar Modelle trainiere und die dann in Produktion bringe und sicherstellen, dass das mich als Unternehmen von meinem Mitbewerber unterscheidet. Das würde ich mal so grob zusammenfassen.
Es ist eine spannende Aussage, auch Druck auf Innovation, vor allem in Deutschland, auch mit China, wo oft gesagt wird, dass sie weiter voraus sind. Im Machine Learning Umfeld, auch die Ressourcen ist klar. MLOps kann da sehr viel helfen, wenn man einfach nicht das Personal hat, dass man da automatisiert auch weniger Fehler. Aber ist nicht auch noch Innovationsdruck für neue Use Cases, neue Machine Learning Modelle? Kann da auch MLOps helfen? Also wenn man jetzt einen Use Case hat und möchte es feintunen, dann ganz klar. Aber für die Use Case Entwicklung, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, gibt es da auch Unterstützung in diese Richtung?
Absolut. Es ist tatsächlich, gerade wenn man so klassische ML oder das heißt klassisch ML-Modelle sind ja wirklich, da reden wir über Deep Learning-Modelle und da ist ja der Ansatz, wie man so etwas entwickelt, komplett anders im Vergleich zu einem klassischen Softwareentwicklung. Ne? Also wo man gewisse Abläufe hat, ist es ja bei Deep Learning viel experimentieren, es muss Experimente laufen lassen, muss die miteinander vergleichen, muss dann die richtigen Hyperparameter, also diese ganzen Themen, die ein Machine Learning-Ingenieur tagtäglich macht, Es sind viele iterative Schritte, viel Try and Error. Und da muss ich zum einen den Überblick behalten, um zu wissen, okay, was habe ich bisher getan? Was war der richtige Outcome? Wie kann ich den jetzt wieder für ein Retraining einsetzen? Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da ist es eben umso wichtiger, nicht nur zu sagen, gut, das kann ich irgendwie händisch tun, sondern ein skalierbares ein Toolset einzusetzen, um am Ende, und dann kommt eben MLOps da rein, das ist ein Teil davon, schneller zum Ziel zu kommen und auch zu reproduzieren und auch zu kollaborieren. Weil wir sehen natürlich, dass das normalerweise nicht im heimischen Kämmerlein geschieht, sondern das sind normalerweise Teams, kleinere, größere Teams, aber die sind oft remote, die Mitarbeiter sitzen überall, wie kollaboriere ich in Echtzeit? Das sind so Punkte und welche Überraschung, da wäre eine Plattform Weights & Biases, die man dafür nutzen kann.
Wenn man jetzt dann weiterdenken würde, wie du schon gesagt hast, Druck auf Innovation, dann wäre natürlich die Traumwelt, man braucht gar keine ML-Engineers mehr oder ML-Ops-Engineers, keine Data Scientists, sondern man hat vielleicht ein Tool, man schmeißt die Daten rein sozusagen und dann bekommt man Ergebnisse hinten raus, so eine einfach so eine Wunderbox, sagen wir mal. Wie weit sind wir da noch weg von diesem Szenario?
Ja, das ist etwas, was man natürlich, wenn man gerade den Begriff AI in den Mund nimmt, dann gibt es ja wahnsinnig viele Mythen und die gibt es seit vielen Jahren, bin jetzt seit ein bisschen mehr als 3 Jahren in dem Bereich unterwegs. Am Anfang hat man, das war noch vor diesem Mega-Hype mit ChatGPT, aber da war auch das auch schon, ja, AI übernimmt die Welt. Man muss da wirklich realistisch sein und wenn ich das vergleiche mit den Gesprächen wirklich mit Top-Notch-Unternehmen hier in der Region, die großartige Entwicklungen haben, die auch vielleicht noch nicht so publik sind, ist der Weg, um das vorsichtig zu beantworten, es wird noch viele Jahre Machine Learning Ingenieure geben. Lass uns das vielleicht so beantworten. Das ist eine Utopie, die ja so schnell nicht eintreten wird.
Ja, ich glaube auch. Also braucht keine, wenn ein Zuschauer jetzt ML Engineer ist, ich glaube auch nicht, dass die Jobs abgelöst werden. Manche hatten zwar schon die Idee, aber
das ist eine gute Entscheidung, ja, das zu tun.
Aber ich glaube, vor allem Datenbereinigung ist noch viel zu tun. Aber meinst du, ich denke mal, es geht ja schon viel in die Richtung. Also ich glaube, so früher, vor 5 Jahren, da hat man noch Modelle trainiert, aber es wirklich 15% der Zeit dann geschaut, welches Modell kenne ich, welches ist das Beste. Data Scientist war so ein bisschen Know-how. Momentan hat man große Rechenleistungen, Ressourcen. Man kann GridSearch drüber laufen lassen oder man lässt ein neuronales Netz drüber laufen, lädt es vielleicht aus dem Internet herunter. Ist schon vortrainiert, spart da auch wieder Ressourcen. Also man ist ja schon ein bisschen näher dran, entstehen Jobs woanders, aber was denkst du, sind momentan dann noch die Herausforderungen, um vielleicht in diesen Bereich zu gehen oder um einfach noch den Prozess zu vereinfachen? Also wo sind auch die low-hanging fruits oder wo sind noch die besten Optimierungen?
Ja, ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen an dem, nimmt man wirklich den klassischen MLOps, also wirklich das Trainieren from scratch, so würde ich es jetzt mal definieren, eines Modells, also wirklich von der Idee, ich habe Daten. Da ist weiterhin, und du hast es angesprochen gerade, das Thema wirklich Datenqualität auch für einen Maschinen- und Ingenieur ein Riesenthema. Das eine ist Effektivität und Effizienz, aber davor kommt natürlich erstmal, alle reden immer nur über die AI-Bubble und was für tolle Modelle und was für Use-Cases, ne? Und alle reden immer von Use-Cases, aber man braucht natürlich viel Vorarbeit, saubere Datenmodelle, Datenbanken etc., die das zuliefern können überhaupt. Das glaube ich, da sind wir weniger unterwegs, aber durch meinen BI-Background, das ist einfach ein Muss, um darauf aufzusetzen. Ich glaube, da ist immer noch viel, da gibt es viele neue Lösungen, die man aber unbedingt zwingend haben muss. Wenn jetzt ein bisschen mehr in diese Anwendungsszenarien geht und da sich dahin schaut, denke ich, ist tatsächlich Geschwindigkeit einfach, also wirklich ausprobieren. Gerade werden sicherlich noch darauf das Thema GenAI kommen. Ich glaube, da ist es. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder gespiegelt bekommen. Da geht es wirklich darum, zu starten, auszuprobieren und dann zu iterieren und dann anzupassen, strukturiert zu evaluieren. Und da ist wirklich Geschwindigkeit King. Aber natürlich immer mit dem Hintergrund, dass es da auch viel passt, dass man da auch aufpassen muss, was man da eigentlich in die Produktion überführt. Und wir kennen alle das Beispiel mit dem Chatbot der Airline, der dann großzügig Geld verteilt hat. Also das sind so Themen. Das ist immer so ein Trade-off, wie Geschwindigkeit versus Datensicherheit, gerade wir sind hier in Deutschland, plus eben auch, macht die Applikation das, was sie tun sollen. Da gibt es natürlich viele Schritte, die das absichern, aber das sind so die Herausforderungen, aber auch die low-hanging fruits, glaube ich, die wir gerade sehen.
Wenn du es gerade ansprichst, mit Datensicherheit, nehmen wir an, also diesen Use Case, was du gerade gesagt hast, man trainiert den Chatbot für eine Luftfahrtgesellschaft oder für irgendein Unternehmen, oder möchte man einfach verhindern, dass vielleicht falsche Vorhersagen gemacht werden oder die Datensicherheit auch generiert garantiert ist, dass keine falschen Vorhersagen gemacht werden oder auch, dass das Modell nicht mehr akkurat ist, dass wenn Data trifft, passiert, die Daten ändern sich im Online-Shops, Nutzerverhalten kann externe Faktoren haben. Mhm. Wie gewährleistet ihr die Datensicherheit? Was gibt es da für Tipps oder Lösungen dafür?
Ja, das ist natürlich ein extrem spannendes Feld, weil ich glaube, das ist gerade das, wo es jeden Tag, also nicht nur wöchentlich oder monatlich, sondern wirklich, wo es jeden Tag Updates gibt. Also das ist unglaublich, was hier für eine Geschwindigkeit an den Tag gelegt wird. Für einen Endanwender, der bekommt aus dem Handelsblatt dann immer irgendwelche Updates zu Mistral und zu OpenAI. Natürlich sind diese Foundational Model Anbieter, die großen LLMs herstellen. Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, wie kann ein Unternehmen so etwas nutzen, um eigenständig Mehrwerte und Anwendungsfälle zu überführen. Ich würde sagen, wir sind beim letzten Jahr, was wir gesehen haben, das war so diese Proof of Value, Proof of Concept Phase. Da hat jeder so riesen Radars aufgebaut, 500, 700, 800 AI Use Cases mit LLMs. Da hat man da auf so einem kleinen Dataset verprobt, hat dann festgestellt, dass gab auch viel Ernüchterung, muss man auch sagen. Noch nicht mal unbedingt wegen den Daten, der Datenqualität oder Data Security, sondern auch einfach, weil die Erwartungshaltung war zu hoch, zu groß. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo man wirklich sagt, jetzt wollen wir das nutzen. Wir wollen Mehrwerte, wir wollen die Business Mehrwerte heben. Und dann kommen wir an den Punkt strukturierte Evaluierung. Und an dem sind wir tatsächlich wirklich gerade jetzt mitten im Jahr 2024 weltweit, würde ich wirklich sagen. Aber einmal die Möglichkeit natürlich, das Allheilmittel, würde ich sagen, sind sogenannte RAG-Systeme, die wahrscheinlich viele gehört haben. Retrieval Augmented Generation, also so ein Daten, ich vereinfache das mal, System, was im Grunde genommen eine Datenbank hat mit Unternehmensinformationen, was dann dem LLM noch etwas mehr mitgibt, um so einen Kontext zu schaffen. Wir sehen aber auch schon jetzt das Thema Feintuning wird kommen oder kommt sehr stark. War ja bis dato immer einfach Kostenthema, gibt es aber neue Ansätze. Um auf deine Frage zurückzukommen, ist es eben wichtig, natürlich hier zum einen Möglichkeiten zu sehen, wie evaluiere ich das? Also habe ich Human in the Loop zum Beispiel? Also ich habe also wirklich Menschen, die gewisse Fragen beantworten, um dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt hier mal meine Standardthematik und dann kann ich ein LLM nutzen. LLM as a Judge ist zurzeit ein großes Thema, wo ich einfach viele Fragen so im Bereich Customer Service, ist so ein klassischer Anwendungsfall, den wir viel sehen. Dann nutzt man LLMs und die Antworten, die ein LLM gibt, die gibt man dann wieder verschiedenen anderen LLMs, die das dann eben bewerten. Und da bieten wir zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man dann sehr einfach sehen kann, halluziniert das Modell oder gibt es eben andere Themen, wie von dir angesprochen, wo ich mal ein Augenmerk drauf legen muss. Man muss auch hier sagen, du hast es am Anfang angesprochen, wir sind dann nicht an dem Punkt, wo man sagt, wie ich immer, ich bin ein Kind der 80er, Doppelklick-Echse und dann wird alles gut, sondern ich muss hier wirklich, ich krieg's erstmal visualisiert, ich krieg's dargelegt und muss dann eben intelligent damit umgehen. Wie gehe ich eigentlich, was sind meine Gegenmaßnahmen? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt hier drücke ich zweimal und dann gibt es kein Hallucination mehr.
Ja, aber ich meine, das ist bei klassischen Machine-Learning-Modellen ähnlich. Man bekommt auch keine 100% Genauigkeit. Oft ist es dann 99,9. Wenn man viel Glück hat, erreicht man das und hat trotzdem noch ein paar Fehler drin. Deswegen sind die LLMs momentan auch nicht anders. Aber es ist ein guter Punkt zum Übergehen. Du hast auch nochmal gesagt, dass circa 700, 800 Business-Use-Cases für LLMs gestartet sind. Habe ich auch bekommen. Also jeder hat plötzlich Use-Cases. Meistens, wie du schon gesagt hast, ist es mit Customer-Management, Customer-Care, also den Chat. Oder das ist interne Wiki. Sind meistens die Standard-Use-Cases, absolut, dass jeder das selber intern macht. Ich weiß jetzt nicht, ob da jeder ein eigenes Wiki intern, ein LLM dafür bauen sollte, aber nehmen wir an für die Customer Care. Und jetzt sagst du aber von 700 bis 800 Use Cases. Wie viele werden wirklich umgesetzt am Ende? Oder gibt es vielleicht auch noch einen Vergleich zu den traditionellen Machine Learning Use Cases? Hast du da eine Zahl oder ist es noch schwierig alles?
Ist tatsächlich, ich glaube, wir sind. Also ich habe keine Zahl dazu. Ich habe auch noch nicht mal einen Faktor, der jetzt verlässlich wäre, dass man über die Projekte, über die wir hier mit Kunden sprechen. Dafür ist es noch zu früh. Ich glaube, es ist die Anzahl der Projekte, nehmen wir jetzt mal die Zahl 700, 800, was so bei einem großen DAX-Konzern, so der, ich würde mal sagen, der aktuell eine Zahl, die ist en vogue, sind das alles Use Cases, die einen Mehrwert für das Unternehmen, also die klingen erstmal plausibel. Ich würde vielleicht aus dem Bauch heraus sagen, was ich jetzt höre und sehe, die Hälfte vielleicht sind Use Cases, die man auch wirklich mit einem gewissen Aufwand, also man darf ja auch nicht vergessen, nur weil es geht, heißt es ja nicht, dass es auch sinnvoll ist, das umzusetzen. Jetzt sind wir vielleicht bei so ungefähr der Hälfte an Use Cases, die echten Mehrwert bringen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was kostet mich das Ganze? Wir haben ein Beispiel mit dem Telekommunikationsanbieter, auch klassischer Anwendungsfall im Bereich Customer Service. Da geht es im Grunde genommen darum, dass man führt das Gespräch, wir kennen das alle, rufen bei unserem Mobilfunkprovider an, haben eine Frage zur Rechnung und die Idee ist, dass es ein LLM parallel das Gespräch mit zuhört und dem Agent dann eigentlich schon instant Informationen gibt, damit einfach diese Call Resolution Time, so eine KPI, damit es einfach schneller geht, der Kunde zufrieden ist und so weiter und so weiter. Funktioniert erstaunlich gut mit LLMs, will jetzt keinen Namen nennen. Hier ist die Herausforderung, wenn man das mit einem der großen Anbieter macht, sind einfach die Kosten, die ich habe für die API-Calls, Lizenzkosten, so hoch, dass es dem Business Case, der offensichtlich auf der Hand liegt, alle reden darüber, der ist negativ. Das heißt, hier würde man als Anwendung zum Beispiel ein kleines Modell feintunen als Möglichkeit. Aber das zeigt es ganz gut, wenn man wirklich nur weil es geht, es ist die Frage, ob es dann auch wirklich wirtschaftlich vertretbar ist.
Ja, zumal es ja auch diese Systeme schon früher gegeben hat, wenn ich mich recht erinnere. Also man konnte eine Volltextsuche machen auf Datenbanken oder andere Algorithmen schon trainieren, dass Callcenter ja schon Informationen hatte, direkt vom Anrufer sehen konnte und dann natürlich die Informationen hatte. Also da ist dann wirklich der Knackpunkt, ist es wert, so viel einzusetzen oder nicht. Das ist natürlich auch die Kosten, sehe ich auch mit GPUs, ist momentan natürlich auch höher, sind auch öfters nicht verfügbar bei Cloud-Anbietern. Hast du vielleicht da noch Einsicht, also auch mit MLOps? Oder was sind allgemein vielleicht die Unterschiede von normalen MLOps und von LMM-Ops? Mhm. Ja. Und vielleicht auch so in Richtung GPUs oder wie wird das ausgerollt? Was muss man da beachten?
Ja, absolut. Also ich glaube, bei MLOps ist das ganze Thema GPU-Auslastung natürlich einer der Aspekte, einer der Metriken, die man standardmäßig, also mit Weights and Biases zum Beispiel, out of the box mitbekommt, um zu wissen natürlich nicht nur, wie ist die Auslastung der GPUs, Stichwort Kosten in meinem eigenen Datacenter, das ist ja auch nicht kostenfrei, oder bei einem Hyperscaler, aber auch natürlich unabhängig davon zu wissen, wo gibt es vielleicht in meinem Model Training Herausforderungen, die ich frühzeitig in so einer Pattern-Analyse erkenne, um dann einfach einzugreifen, also um das Ganze smooth zu definieren. Das ist einmal Kosten, Auslastung, Temperatur und was es da alles gibt. Ein wichtiger Aspekt. Im Bereich LLMs ist viel kostengetrieben. Also einfach mal transparent zu machen, was kostet mich eigentlich eine Abfrage, ein Prompt zum Beispiel auf einem dieser großen Modelle. Gab ja am Anfang, als das kam, der Begriff des Prompt Engineers war ja letztes Jahr das große lustige Thema. Aber man kann natürlich eine riesen Liste an Prompts schreiben, aber was kostet mich das eigentlich, wenn ich das da mache? Und das ist auch mal interessant, das transparent zu machen. Also das sind so Metriken, die damit einhergehen. Auch welche Mitarbeiter oder wie wird das eigentlich genutzt? Und natürlich wieder dieses Thema Evaluierung, Traces. Also tatsächlich ein bisschen anders geartet bei MLOps im Vergleich zu MLOps, LLMOps. Auch von den Anwendungsfällen her, immer im Bereich GenAI sind wir ja auch häufig ganz andere Personas. Also wir sehen eher Software-Engineers als klassische Machine-Learning-Ingenieure, die natürlich auch ein ganz anderes Skillset haben, weniger vielleicht Code schreiben können. Und dementsprechend ist das schon, gibt Überlappungen, aber es gibt schon auch gravierende Unterschiede.
Und wenn wir es nochmal das Ganze vergleichen, also MLOps hatten wir schon gesagt mit neuen Use Cases. Wie siehst du so die prozentuale Anteil von den LMM-Use-Cases und von den klassischen AI oder auch neuronale Netze mit, ist ja mittlerweile vielleicht auch ein bisschen klassisch neuronale Netze, obwohl es auch noch ein neues Thema ist, aber sagen wir mal die Nicht-LMM-Systeme.
Ja, ich sag mittlerweile, spaß ich immer, das ist traditionelles Deep Learning. Tatsächlich, ich glaube, man muss, glaube ich, unterscheiden von der Menge der Gespräche und natürlich auch getrieben durch Social Media, Printmedien etc. ist natürlich das ganze Thema GenAI das Hype-Thema und es wird viel investiert. Wenn ich das jetzt mal auf unsere Kundenbasis und einige Kunden zu nennen, mit denen wir arbeiten hier in unserer Region, sind es die großen OEMs, also sprich eine Volkswagen, eine Mercedes zum Beispiel, Continental, eine Bayer, die natürlich viel wirklich Deep Learning Bereich machen, eine Drug Discovery bei Bayer, autonomes Fahren in dem Bereich OEM. Und da ist natürlich, das sind die Use Cases, Computer Vision Use Cases, die gibt's seit einiger Zeit. Und da ist auch trotzdem genauso viel Musik drin wie in GenAI. Es wird mittlerweile spannend, dass man das auch, dass es zusammenkommt. So ein LLM nutzen für Drug Discovery, das ist etwas, was jetzt so eine Mischung gibt. Und von daher Meine Meinung ist, es wird viel für untersucht wird viel in diesem Bereich also Generative AI, aber die Deep Learning Use Cases, also Computer Vision, NLP, die sind tief in den Unternehmen verwurzelt, gerade in den größeren Unternehmen. Und daher, glaube ich, würde ich, glaube ich, 60% immer noch im Bereich MLOps und dann 40% im Bereich Gen AI sehen.
Und wenn wir jetzt weitergehen, dann gehen wir wieder ein bisschen mehr zurück zu Computer Vision. Ich denke mal 60%, oder ich bin auch der Meinung, sind noch mehr klassische oder nicht Gen AI Use Cases, vielleicht sogar noch etwas mehr, hängt natürlich von der Branche ab. Momentan sind es ja auch die selbstfahrenden Autos, denke ich mal, immer noch im Gespräch, immer noch da. Wenn jetzt Weights and Bias, was ist so der Vorteil für MLOps, wo du sagen würdest, okay, das können wir machen, um auch ein bisschen über das Produkt zu sprechen? Also bildet ja MLOps ab, wo du sagen würdest, okay, das ist die Stärke, oder so würdest du anfangen, ein Machine Learning Projekt aufzusetzen? Vielleicht hast du auch so ein Best Practice Approach, wenn man wirklich ein neues Projekt mit einem Tool automatisiert.
Ja, ich versuche das jetzt tatsächlich Werbeblock beginnen, aber ich versuche das wirklich neutral zu sehen, weil es gibt natürlich viele MLOps Solutions am Markt, und eine Sache ist, glaube ich, wichtig: Es gibt nicht den perfekten Zeitraum. Es gibt nicht, dass man sagt, das Team muss so und so groß sein oder man muss so und so viel Trainings bereits gemacht haben. Unser Ansatz ist eher, je früher, desto besser, weil das Thema Reproduzierbarkeit ist von Anfang an ein Thema, ne? Ich hatte es angesprochen, zu wissen, was war wie erfolgreich, um das auch nach vielleicht vielen Jahren zu reproduzieren, ist einfach ein Wettbewerbsvorteil. Und wie wir an die Sache rangehen, jeder kann sich auf onedb.com kostenfreien Workspace erstellen. Das sind 2 Zeilen Code mit Weights and Biases zu starten, und dann wird eigentlich alles automatisiert mitgetrackt. Also es geht wirklich los, gibt es auch viele Beispiele, Kundenbeispiele oder eben von unseren Machine Learning Ingenieuren Beispiele. Es geht wirklich beim Experiment Tracking los, einfache Vergleichbarkeit über dann den kompletten Cycle hinzu, wie teile ich die Informationen mit dem Team, was passiert auch, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Geht viel, gerade in dem Bereich, viel Wissen verloren. Es ist immer so eine kleine Anekdote, die ich an der Stelle erzähle, wie es eigentlich zur Gründung von Weights and Biases im Jahr 2017 kam. Es sind 3 Gründer, alle 3 sind Machine Learning Ingenieure. Einer, der Lukas, der war damals bei OpenAI und hat eben festgestellt, dass damals schon großartige Modelle trainiert wurden, aber wie eben Informationen geteilt wurden, wie Reproduzierbarkeit dargestellt wurde, das war im Zweifel vielleicht ein Screenshot, der über einen Slack oder wo auch immer geteilt wurde. Also das sind Punkte, da früh genug anzufangen, selbst wenn es noch nicht x viele Modelle sind, aber das wächst, und dann darauf zurückzugreifen, ist, glaube ich, ein großer Vorteil.
Also nicht erst auf dem Jupyter Notebook lokal programmieren, dann verlässt der Mitarbeiter die Firma, keiner weiß mehr, was da ist, oder es passiert irgendwas, Laptop wird gestohlen und die ganzen Daten sind weg, sondern gleich am Anfang ein Model Tracking einzusetzen. Es gibt ja verschiedene, aber das ist, denke ich, auch mal genau. Ganz wichtig. Wie siehst du es eigentlich mit, oder wie ist die Integration mit Feature Store? Gehen wir ein bisschen spezifischer rein, gibt es ja auch. Wir haben ja vorher schon davon gesprochen, die Datenqualität ist wichtig, und mittlerweile gibt es ja nicht nur Datenbanken, sondern man kann ja auch die Feature Stores pro Modell gleich mittracken oder die Datenversionierung. Hast du da in die Richtung noch ein paar Tipps oder wie man das Ganze machen könnte?
Ja, absolut. Genau, also das ist tatsächlich was wir auch mit, gerade eben Datenversionierung liegt auf unserer Plattform. Dataset Tracking, Data Lineage ist komplett inkludiert. Wir fahren den Ansatz, dass wir eine offene Plattform sind, also egal, welcher Hyperscaler jetzt eingesetzt wird, man munkelt, das ändert sich ja vielleicht auch irgendwann, gerade bei großen Unternehmen, es gibt eine Multicloud-Strategie. Wir sitzen eben on top, bieten, ne, von der Idee, ich sag mal, was wir machen, ist Idee, Experiment Tracking, Hyperparameteroptimierung, Dataset Management, Champion Card oder Model Card, bis hin zum Punkt, ich schiebe das Modell dann in meine Umgebung und lasse es dann da laufen. Das ist so das, wo wir unterwegs sind mit Weights and Biases. Und Thema Feature Store ist eben auch eines der Möglichkeiten, die man sehr gut über uns mit abführen kann.
Und jetzt hast du es gerade nur noch mal gesagt, die Multicloud ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ich glaube, hatte ich letztens irgendwo schon mal besprochen gehabt. Wollte ich es auch nochmal fragen, weil ihr seid ja eher Cloud-unabhängig.
Korrekt.
Und viele Firmen setzen eine Multicloud auf oder wollen eine Multicloud aufsetzen, dass sie verschiedene Systeme einsetzen können. Wie siehst du das? Ist es relativ einfach, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier in Amazon oder in Google mein Modell trainiert, das sind meine Daten, jetzt gehe ich mal hier, habe ich kein GPU, keine Computing-Ressource, ich trage das mal rüber in eine andere Cloud. Wird das in der Praxis eingesetzt oder ist das sinnvoll? Sind da noch Hindernisse?
Ja. Also ob das sinnvoll ist, da, glaube ich, bin ich der falsche Ansprechpartner. Das liegt mir, glaube ich, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Das ist etwas, was wir auf jeden Fall sehen. Gerade eben bei jetzt bei größeren Unternehmen, also mal Startups, Scale-Ups sind schon, würde ich sagen, noch spezifisch. Da gibt es natürlich auch bei den Hyperscalern großartige Programme, um das Ganze eben bei einem Anbieter zu halten. Bei großen Unternehmen definitiv das von dir beschriebene sehen wir als absolut eine gängige Praxis. Und das Thema Vendor-Login kommt dann natürlich immer, gerade in Deutschland, immer wieder hoch. Kann ich sicherstellen, dass meine Daten eben dann nicht nur da sind? Oder was passiert denn, wenn ich von A nach B wechsle? Deshalb eben diese Unabhängigkeit, die wir haben. Aber das ist etwas, was wir regelmäßig sehen. Und da sieht man natürlich auch, gerade hier in Deutschland gibt es einen Hyperscaler, der sehr stark, will ich jetzt keinen Namen nennen, aber der schon im Verhältnis sehr prominent ist. Aber der ein oder andere zieht nach und wird größer. Also das ist ja immer... wechselt ja immer ein Stück weit dieses Rennen, was auch ganz gut ist.
Ja, sehr schön. Danke für die Ausführung. Wir kommen jetzt zum Ende und würde ich nochmal bitten, vielleicht ein bis zwei Tipps zu geben, vielleicht für jemanden, der ein neues Projekt startet oder jemanden, der auch neu Data Engineering lernt, was du da geben würdest. Mhm. Wir hatten ja schon gesagt, je früher, desto besser, das Modell-Tracking einzusetzen. Also vielleicht noch irgendeinen allgemeinen Tipp für die Zuhörer.
Ein allgemeiner Tipp ist, glaube ich, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, einfach sich das Thema lebenslanges Lernen, ich glaube, aktuell in dem Bereich ist es unerlässlich. Das heißt nicht, dass man immer auf Hacker News den Alarm aller 3 Minuten setzen muss, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich mit den Änderungen in dem Bereich auseinanderzusetzen, um einfach zu wissen, wohin gehen auch Punkte, um auch für sich seine Erfahrungen zu setzen und dann einfach anzufangen. Fangen klein zu starten und sich auszutauschen. Es gibt großartige Möglichkeiten. Ne? Euer Meetup zum Beispiel, was wir gemeinsam auch machen werden im September, darf ich schon sagen. Sich austauschen mit der Community. Das ist unglaublich, was in Deutschland hier passiert, egal ob es jetzt in Berlin, ich sitze in Berlin, in München oder auch in kleineren Städten. Ich glaube, das ist mein Tipp, nicht zu warten auf irgendetwas zu starten, sich mit anderen Kolleginnen auszutauschen und dann kommt der Rest von allein.
Sehr schön. Und zum Meetup im September machen wir das. Schaut es einfach an auf der Meetup-Plattform. Wir hosten in der MLOps-Community ein Meetup mit Weights and Bias an der Makromedia-Hochschule. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Hörer vorbeischaut, um ihn auch oder sie persönlich kennenzulernen. Also nochmal vielen Dank, Robby, für die Teilnahme auch. Danke bei den Zuhörern, dass ihr da wart. Auch wir können uns vielleicht sehen in München auf dem Meetup. Robby und mich live. Schaut einfach vorbei.
Danke, René, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich freue mich dann auf das persönliche Treffen in München.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.